Ich möchte gerne mit dem Begriff materialistischer Feminismus starten. Ich finde, also mir ist es immer ein großes Anliegen, dass man die Begriffe kennt, mit denen man arbeitet. Und habe euch deswegen mal Definitionen rausgesucht von materialistischem Feminismus und Feminismus, die mir ganz zugegenkommen. Also ich bin dann natürlich egoistisch und nehme die Definitionen, die mir am besten gefallen. Und zwar ist das beim materialistischen Feminismus und Feminismus jeweils eine Definition von Rosemary Hennessy. Materialistischer Feminismus nimmt umfassend gesellschaftstheoretisch und emanzipatorische Perspektive die Gesamtheit der Verhältnisse in den Blick, unter denen sich verschiedene Herrschaftsverhältnisse verschränken, aber auch Möglichkeiten des Widerstandes hervorgehoben werden. Und zu Feminismus: Feminismus lässt sich als Ensemble von Debatten, kritischen Erkenntnissen, sozialen Kämpfen und emanzipatorischen Kämpfen fassen, dass die patriarchalen Geschlechterverhältnisse, die alle Menschen beschädigen, begreifen und verändern will. Wenn man materialistischen Feminismus also als etwas sieht, das in der Analyse die Gesamtheit der Verhältnisse in den Blick nehmen muss, dann muss das Thema Rassismus stärker aufgegriffen werden. Das ist ein bisschen der blinde Fleck, den der materialistische Feminismus hat. Und wie kann man das machen, beziehungsweise was kommt in der materialistischen Kritik zu kurz, dass die Strömung gerade nicht den Zulauf hat, wie es zum Beispiel der Queerfeminismus hat? Da kommen wir zum Punkt Identitätspolitik. Und das ist, ich weiß nicht, wie es hier in Freiburg ist, das sind natürlich auch immer so spezielle Punkte, aber Identitätspolitik ist auf jeden Fall ein Punkt, der immer heiß diskutiert wird in der linken Szene. Ich halte Feminismus als auf jeden Fall auch identitätspolitisch. Es ist immer auch ein Bestandteil vom materialistischen Feminismus. Ich fand es ganz spannend, zum Beispiel heute, als die Vormittagspanels waren, habe ich überlegt, ob ich zum Panel gehe zur kritischen Männlichkeit. Und dachte mir dann, nee, ich möchte jetzt eigentlich nicht zu dem einzigen Vortrag gehen, den ein Mann hält. So, das ist für mich natürlich auch ein Faktor, der mit reinspielt. Also Identitätspolitik ist auch immer ein Faktor und Bestandteil vom materialistischen Feminismus. Koschka Linkerhand, was sagt dazu? Ist Koschka Linkerhand euch allen ein Begriff? Ja, wahrscheinlich schon. Sehr kluge Frau, auch kann das empfehlen, was sie schreibt. Die gesellschaftliche Unterdrückung von Frauen ist die gemeinsame Erfahrung, gibt Kraft zum Aufstand. Sie hat jedoch auch große Wunden im Verlauf der Kämpfe gerissen, gerade auch bei Women of Color. Ich gehe auch von Wunden aus, glaube auch allerdings, dass es notwendig und an der Zeit war, Intersektionalität als ergänzendes Element mit reinzunehmen, was materialistischen Feminismus angeht. Nicht als Gegenposition, es wird ja immer so als Gegenplayer auch irgendwie dargestellt, sondern das einfach als Methode mit reinzunehmen. Der Nachteil an Identitäten ist, die verfestigen sich ziemlich schnell. Sie machen anfällig für Kränkungen bis in den Drohbereich hinein. Das habe ich in meinem Text, glaube ich, auch so ein bisschen erläutert. Queerfeministische Kritik ist radikal in ihrer Kritik bezüglich Rassismus gegenüber Musliminnen. Das halte ich auch für ausdrücklich gut, notwendig und richtig. Ich nehme als Beispiel gerne die Demo bezüglich des NSU in Kassel 2006. Gab es eine Kein-Zehntes-Opfer-Demo. Die wurde getragen vor allem von Migrantinnen und Migranten. Die linksradikale Szene blieb dieser Demo fern, also die haben gar nicht den Zusammenhang gesehen zwischen dem offensichtlichen Rechtsterror, der sich vor ihren Augen abspielt. Also da hat die linke Szene auch einen ganz großen Nachholbedarf gehabt. Patriarchale Zustände im Islam werden doch in der queerfeministischen Kritik oft ausgeklammert. Das heißt, dass der intersektionale Ansatz, der im Queerfeminismus existiert, ganz oft nur in Harmonie agiert. Das ist auch der Grund, weshalb Meinungen, die sich dem entgegensetzen, ganz oft sehr stark angegriffen werden. Also, dass man dann entweder Token genannt wird oder andere Begriffe sind auch Kronzeugen oder was ich auch mal ganz spannend fand, war Onkel Emma. So, also an Kreativität mangelt es den Leuten auf jeden Fall nicht, wenn sie einen diffamieren wollen. Und Angriffe dieser Art als Verräterin in diesem Zwangskollektiv passieren auffällig oft Frauen. Ich halte das für keinen Zufall. Ich glaube auch, dass dabei die eigene Frauenfeindlichkeit als auch die Abneigung gegenüber dem Begriff Frau bzw. Cis-Frau eine große Rolle spielen. Queerfeminismus bietet durch vermeintliche Dekonstruktion des Begriffs Kategorie Frau einen Ausweg aus den Geschlechterzwängen und trifft einen Nerv durch dieses radikale Begehren, bietet aber keine Analyse, warum das im Diesseits schwer zu erreichen ist. Das bedeutet nicht, dass ich es grundsätzlich falsch halte, den Begriff Frau irgendwie dekonstruieren zu wollen, aber es ist nicht das einzige Mittel, was man verwenden sollte. Man muss da vielschichtig arbeiten und die Gesamtheit der Kritik wieder im Auge halten. Ein Punkt, der da auf jeden Fall noch mit reinspielt, ist, dass immer wieder auf die eigene Marginalisierung zurückgeworfen zu werden, gerade in der linken Szene, finde ich, ein Rückschritt ist. Eine Genossin, die 10 Jahre älter ist als ich und noch andere Strömungen auch miterlebt hat, meinte, dass sie auf einmal wieder in der linken Szene eine Ausländerin war, weil alle von ihr wissen wollten, wie es denn so ist als Women of Color. Und so Anfragen wie, wir suchen eine Women of Color und dachten da an dich, ohne auf den Inhalt zu verweisen, das kennen leider, glaube ich, alle, die migrantisch irgendwie behaftet sind und politische Arbeit verrichten. Also eigentlich alle, die ich kenne. Das ist schade, bitte, bitte macht das nicht. Ihr habt es auch nicht gemacht. Hey, Bonuspunkt. Also mittlerweile ist es, also die Ansprüche sind gesunken, was sowas angeht. Also jeder Wertschutz ist, glaube ich, wenn die eigene Arbeit auch gewertschätzt wird, wenn man in diesem Bereich ist und allein aufgrund der Herkunft eine Anfrage zu kriegen oder nur über Rassismus-Erfahrungen zu berichten, das ist, glaube ich, man möchte auch nicht immer wieder so auf Schmerzhaftes, glaube ich, nur zurückgestoßen werden. Der zweite Punkt, den ich behandeln will, ist die feministische Islamkritik. Dabei geht es oft um den Islam als die Religion vermeintlich Unterdrückter. Das verkennt die Imperialismusgeschichte des Islams selbst oder dass der Islam unterdrückendes Instrument für viele Musliminnen selbst war und ist. Wenn man jetzt das Beispiel Iran nimmt, Gottesstaat oder auch dem sogenannten Islamischen Staat etc. Zineb El-Masra sagt, dass Islamophobie ein Kampfbegriff iranischer Islamisten ist. Das kann man tatsächlich historisch zurückverfolgen. Und zwar sieht der Begriff der Islamophobie, die Kritik an Praktiken, wäre dann gleich eine Beleidigung aller Muslime und damit Rassismus. Ich würde euch bitten, genauso wie ihr wahrscheinlich kein Wording von Rechten übernimmt, den Begriff der Islamophobie nicht zu verwenden. Ich sehe es beim Begriff vom antimuslimischen Rassismus ein bisschen ambivalent. Ich sehe Religionskritik nicht als Rassismus an, aber der Begriff selbst beinhaltet für mich schon eine Relevanz, wenn man beschreiben will, dass es einen Rassismus gegen vermeintliche Muslime gibt. Also es werden ja auch Leute als muslimisch gelesen, die es vielleicht auch nicht sind. Und man braucht vielleicht auch den Begriff, um zu erkennen, was damit gemeint ist. Ich habe mit dem Begriff selber, ich bin damit nicht ganz warm, aber es ist vielleicht so wie mit anderen Begriffen, wenn man etwas beschreiben will, was nicht schön ist, dann wird es wahrscheinlich auch nie angenehm sein. Ich finde es falsch, Rassismus zu hierarchisieren, also den Fokus auf Opfer mit Nahost-Hintergrund, finde ich halt gerade im Anbetracht von deutscher Geschichte auch irgendwie zynisch und falsch, wenn man sich guckt, wie viele rassistische Opfer, es gab mit Osteuropa, also finde ich halt echt schwierig. Ich finde es wichtig, radikale Kritik zu äußern. Für mich heißt das persönlich, das muss natürlich nicht jeder so sehen, dass das gute Leben für alle keinen Kompromiss mit dem Islam braucht, da im guten Leben für alle Religion als Ausflucht gar nicht mehr notwendig ist. Ich finde aber, dass es eine gute innermuslimische Kritik am Islam gibt und diese sollte auch unterstützt werden, wie zum Beispiel durch die eingangs zitierte Sineb El-Masra. Deren Buch kann man auch kaufen. Ich glaube, die hat mittlerweile auch ein zweites geschrieben, Frauen im Islam und dann einmal auch Männer im Islam. Ich kann die Titel leider nicht, sie möge es mir verzeihen, aber sie hat dazu auf jeden Fall sehr gute Sachen geschrieben. Repräsentation an sich ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Also ich habe ja am Anfang schon dieses Panel-Ding erwähnt. Wenn ich jetzt lese, es gibt ein Panel mit irgendwie 5 Männern, dann gucke ich mir das wahrscheinlich gar nicht mehr an. Das geht mir mittlerweile auch so, wenn ich sehe, es ist ein offensichtlich sehr, sehr weiß-deutsches Ding. Und wir haben mittlerweile super viele Figuren, die einen Migrationshintergrund haben, Kennex sind, die super Vorträge halten, super Panels hatten, in allen Bereichen vertreten sind. Ich glaube, es lässt sich auf jeden Fall auch repräsentativ dafür Stimmen finden. Aber es ist halt nicht der wichtigste Schritt oder der Schritt im materialistischen Feminismus. Ich finde, niemand braucht sogenannte Allies oder Allies, ich weiß nie, wie man sowas genau ausspricht, aber Genossinnen, die solidarische Kämpfe in Bündnissen verbinden. Islamische Männerbünde wie Salafisten und Muslimbrüder etc. ähneln sich sehr in ihrer Struktur mit Rechten. Es bietet sich also an, in Bündnissen gleich beides zu bekämpfen. Deswegen wollte ich euch auch ein spezielles Bündnis vorstellen, und zwar das Bündnis Drift. Habt ihr schon mal vielleicht von Drift gehört? Nein, okay. Drift ist ein feministisches Bündnis, Feminist Alliance for Communism, und das sind Gruppen und Zusammenhänge aus Bremen, Göttingen, Hamburg, Hannover, Kassel und Leipzig. Die haben sich aus feministischen und queeren Bewegungen zusammengetan und wollen sich stark machen für eine radikale Gesellschaftskritik. Sie wenden sich sowohl gegen den völkisch-nationalistischen als auch gegen den islamistischen Trend. Beide Ideologien wenden sich gegen die historischen Errungenschaften der verschiedenen Frauenbewegungen. Und sie denken, dass Nationalismus und Islamismus autoritäre Bewegungen sind, die sich beide permanent bedroht fühlen und Allmachtsfantasien und Aggressionen vertreten, die in Antifeminismus, Antisemitismus und Rassismus münden, und haben sich eben zu diesem Bündnis zusammengeschlossen. Sie wollen eine Gesellschaft, in der ohne Angst alle verschieden sein können, und müssen sich diesem Kampf entgegenstellen, gemeinsam und entschlossen. Und die haben auch, glaube ich, letztes Jahr in Marburg eine Konferenz zusammen abgehalten. Und der Grund des Ganzen war, dass Demos, die sich gegen Islamismus zusammengeschlossen haben, sehr oft von Rechten unterwandert wurden. Und wie hat man sich dem entgegengestellt, indem man gesagt hat, wenn sich diese Muster schon so sehr ähneln, dann können wir sie gleich auch in einem Bündnis gemeinsam bekämpfen. Dann hat man die Rechten nämlich weg, wenn man gegen Nationalismus auf die Straße geht. So. Auch hier ist wichtig, dass solidarische Kritik einen öffentlichen Raum braucht, um dazu zu ringen und zu streiten. Also ich finde es super wichtig, halt, also wenn man sich die Definition von Feminismus auch anschaut, als Ensemble von Debatten immer in einem Streit zu bleiben, der natürlich auf einer, ja, Fairness ist so ein Wischiwaschi-Begriff, aber auf einer solidarischen Ebene bleibt. Aber man kommt nicht weiter, wenn man nicht streitet. Man muss um genau solche Sachen auch vernünftig ringen, damit am Ende auch Ergebnisse rauskommen und man überhaupt noch Bündnisse schließen kann. Ein Bündnis macht für mich nur Sinn, wenn die verschiedenen Themen ihre eigene Definition haben und sich von anderen politischen Interessen abgrenzen können, bevor diese Kämpfe auch zusammengeschlossen werden können. Das ist super mühsam. Jeder, der mal Bündnisarbeit von euch gemacht hat, weiß das. Vielleicht sind bei der Tagung ja auch verschiedene Streitpunkte aufeinander gestoßen, wenn es um Schwerpunkte geht, aber ich glaube wirklich, dass sich das lohnt. Ein Punkt, der noch wichtig ist, der immer wieder so als Strohmann-Argument auftaucht, wenn es um Patriarchat geht, ist, dass dann Leute sagen, aber im Iran, das ist doch das richtige Patriarchat und da machen es die Frauen richtig und da gibt es überhaupt noch was, gegen das man kämpfen kann. Ich bitte euch, da nicht drauf reinzufallen. Natürlich ist Patriarchat, hat Patriarchat unterschiedliche Dynamiken, wo er auch auftaucht, aber es ist etwas global Strukturelles. Wenn man sich zum Beispiel den Punkt Care-Arbeit oder Reproduktionsarbeit anschaut, das sind Punkte, die weltweit eine Rolle spielen, auch bei individueller Freiheit, die es natürlich in Deutschland auch gibt. Wenn ihr da irgendwie Leuten was entgegnen wollt, so, keine Ahnung, rechts antideutschen Makern, die sich super schlau vorkommen, könnt ihr denen dann genau das so einmal vors Gesicht rotzen und dann hat sich das hoffentlich erledigt.